Völker hört.
Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun.
Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Es ist so diese Jahreszeit, wenn es eigentlich nicht ganz passt irgendwie, wo die Medien ständig über Kollektivvertragsverhandlungen berichten. Warum sage ich, es passt eigentlich nicht? Weil fast das ganze Jahr über Kollektivverträge verhandelt werden, natürlich schwerpunktmäßig in der sogenannten Herbst- und in der sogenannten Frühjahrslohnrunde. Jetzt ist logischerweise die Herbstlohnrunde, während ihr diese Podcasts hört. Und da gibt es ja ganz dubiose Aussagen zu bestimmten Kollektivvertragsverhandlungen, wobei wir definieren das Kollektivvertragsverhandlungen durchaus weiter. Aber wenn es kein echter Kollektivvertrag ist, muss man natürlich auch den öffentlichen Dienst dabei mit betrachten, nachdem da nicht nur viele, viele, viele Menschen arbeiten, sondern auch ganz viele Kollektivverträge direkt oder indirekt am Abschluss des öffentlichen Dienstes dranhängen. Und wenn man sich da anschaut, wie ach liberal manche Kräfte ihre Aussagen dazu gestalten, konnte man sich denken, man lebt in Hayekland. Für die den Hayek nicht mehr kennen, es war der Begründer dessen, was heute als Neoliberalismus bezeichnet wird, aber ins hundertprozentig nicht so hundertprozentig stimmt. Und dieser junge Mann, der schon lange nicht mehr lebt, der war übrigens Österreicher, so wie die meisten reaktionären Volkswirte und Ökonomen und Ökonominnen, hat so was Schönes gesagt, wie dass Freiheit und Demokratie nicht miteinander vereinbar sind. Nachdem er für Freiheit ist, ist relativ klar, was er nicht will. An den Mikros für euch sind heute
Brigitte,
Stefan
und Ella
und Axel. Jo, Kollektivverträge. Beschäftigen wir uns vielleicht im ersten Teil von unserer wie immer vierteiligen Serie vom Podcast zum Überthema Kollektivverträge ein wenig damit, wozu braucht es die überhaupt? Seit wann gibt es überhaupt Kollektivverträge? Weil sie werden sicher nicht damit schon in die Welt gekommen sein, als das erste Lebewesen sich von vier auf zwei Beine begeben hat, sondern es wird nur ein bisschen dauert haben.
Ja, Kollektivverträge gibt es jetzt, wenn man so sieht, eigentlich noch gar nicht so lang, so rund 150 Jahre ungefähr. Also so die ersten Kollektivverträge, so wie wir sie heute kennen, wurden im Jahr 1867 abgeschlossen, weil da wurde erstmalig das Grundrecht auf Zusammenschluss in Vereinen quasi festgesetzt in Österreich und erst da konnte man jetzt mal von so Einigungen auf Betriebsebene abgesehen, quasi von sowas Ähnlichem wie einem modernen Kollektivvertrag sprechen. Ja? Also Kollektivverträge, das meiste oder was den Menschen am ehesten in den Sinn kommt, wenn sie hören Kollektivvertrag, ist dann die Lohntabelle oder die Gehaltstabelle, aber Kollektivvertrag beinhaltet ja noch viel, viel mehr. Ja, also wir haben ja die gesetzlichen Regelungen, wo es darum geht, wie lang ist die Arbeitszeit, wie viel Urlaub hat jeder Einzelne und jede Einzelne. Aber im Kollektivvertrag können solche Dinge anders oder besser geregelt werden. Meistens ist es besser. Ja, wenn wir wissen, seit 2018 haben wir die Möglichkeit, bis zu 60 Stunden pro Woche zu arbeiten und 12 Stunden am Tag. Und wir kennen das alles. Die meisten von uns waren ohne dies bei der großen Demo damals auf der Straße, wo wir noch versucht haben, als Gewerkschaftsbewegung diesen Unfug zu verhindern, was uns leider nicht geglückt ist. Aber der Kollektivvertrag regelt in aller Regel ja wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden, tägliche Normalarbeitszeit von 8 Stunden mit diversen Ausnahmeregelungen. Aber das ist mal der Grundsatz, 40 pro Woche, 8 am Tag. Genau, wie gesagt, so lange gibt es die Dinger noch gar nicht und sie haben sich natürlich entwickelt und passen sich auch der Zeit an, was man so mitkriegt. Ja, also Dinge, die wahrscheinlich in den ersten Kollektivverträgen, bleibt man bei dem Terminus, drin gestanden sind, wären vermutlich heute undenkbar, ohne jetzt die Details aus den damaligen Verträgen zu kennen.
Was war denn der erste Kollektivvertrag oder in welcher Branche ist der erste Kollektivvertrag abgeschlossen worden in Österreich? Wenn man ein bisschen nachdenkt, irgendwie, dann kommt man drauf, es ist um eine Berufsgruppe gegangen, die von Berufswegen lesen und schreiben können müssen hat.
Die Buchdrucker, ne?
Drucker waren es irgendwie. Die waren sehr oft quasi die Speerspitze, die Avantgarde, wenn es darum gegangen ist, neue arbeitsrechtliche Regeln durchzusetzen. Sicher auch mit dem Privileg versehen, dass sie politische Bildung auch individuell durchs Lesen aneignen können haben.
Ja, und heute gibt es ja, wenn ich richtig das noch im Kopf habe, glaube ich, über 300 Kollektivverträge in Österreich. So viel verschiedene. Ja, mehr.
Also, ich glaube, es sind fast 500 irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ich glaube, das wissen ja die wenigsten, ne? Also, dass da wirklich das ganze Jahr über verhandelt wird, ne? Und über die eben wichtigen Inhalte von Kollektivverträgen wie Zulagen. Nicht? Mhm. Die ganzen Zulagen sind ja auch im Kollektivvertrag drinnen. Also. Und das, glaube ich, muss auch einmal gesagt werden, nicht? Also dass Gewerkschaften da das ganze Jahr über verhandeln eigentlich.
Ich denke mal, was ein wichtiger Punkt ist, ist, dass ja Kollektivverträge sind Marxismus. Kollektivverträge sind reiner und purer Marxismus, was sehr gerne vergessen wird, weil wir hatten Karl Marx Gewerkschaften definiert. Der Marx hat Gewerkschaften im doppelten Sinn definiert. Er hat einerseits gesagt, Gewerkschaften sind Schulen des Sozialismus, also die Schulen einer neuen Gesellschaft, und wenn sie dieser Rolle nicht gerecht werden, dann werden sie zum Polizeiorgan des Kapitals in der Arbeiterinnenklasse. Und der zweite Teil der Definition ist, die Gewerkschaften sind die Preisfechter der Arbeit. Also es geht darum, quasi den Preis für die wahre Arbeitskraft, also die einzige Ware, die wir Lohnabhängigen zu verkaufen haben, festzulegen. Und zwar idealerweise so festzulegen, dass wir nicht gegeneinander ausgespült werden können. Sprich, dass wir im einen Betrieb weniger verdienen wie im anderen Betrieb. Mal verdienen, das ist natürlich später dann auch schön geredet worden im Rahmen der Sozialpartnerschaft, gleiche Arbeitsbedingungen für alle Kapitalisten quasi, was natürlich nicht stimmt, weil jeder Betrieb kann leicht Sachen verbessern, wenn er will. Dazu braucht man weder einen Kollektivvertrag noch eine Betriebsvereinbarung, das kann man auch ganz individuell machen, wenn man irgendwem Privilegien zukommen lassen will.
Ja, aber kann es nur nach oben, und das ist ja das, was so schade ist, um jetzt zynisch zu sein, was sehr viele Arbeitgeber halt sehr bemängeln, dass das eben in betrieblichen Situationen echt nur eine Verbesserung sein kann und keine Anpassung an die realen Arbeitsbedingungen, wie Sie das nennen. Was spannend ist, ich bringe jetzt ein bisschen was so aus der Basis, wie Kollektivvertrag heute gesehen wird, also wie die Wahrnehmung so in meinem Betrieb ist, wie ich glaube, dass der Bewusstseinsstand ist. Also prinzipiell wird nur die Tarifverhandlung wahrgenommen. Das Rahmenrecht, also diese weiteren Dinge, die daran hängen, da ist die Bildung schon sehr, sehr gering, dass die Leute eigentlich wissen, dass Dinge, die über Mutterschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz hinausgehen und einfach Verbesserungen im Kollektivvertrag bringen, dass das auch eben in diesem Kollektivvertrag steht und nicht quasi das reine Gesetz, der reine Gesetzestext ist. Also da ist das Bewusstsein sehr niedrig. Es liegt auch daran, dass darüber auch nie in meiner Wahrnehmung auch sehr wenig geredet wird in den Medien und immer weniger geredet wird, weil wir, so nehme ich das wahr, sehr wenig Medien haben, die für uns, für die Arbeitnehmerinnen noch sprechen.
Ich denke, es hängt ein Stück weit auch davon ab, welche Forderungen man erhebt bei Kollektivvertragsverhandlungen. Also ich meine, in der Branche, wo ich irgendwie lang dran beteiligt war, in der Sozialwirtschaft, wo ja dann indirekt viele andere Kollektivverträge dranhängen, ist schon das Thema Arbeitszeitverkürzung massives Diskussionsthema bei den Kolleginnen, weil man halt auch seit 6-7 Jahren massiv auf 35-Stunden-Wochen fordern und einige Kämpfe dafür geführt haben. Und das verändert natürlich, aber ich sage jetzt nicht, dass die Kolleginnen bis zum kleinsten Teil irgendwie alles im Kollektivvertrag in- und auswendig kennen, aber ich glaube schon, dass man dass Kolleginnen durchaus, wenn man als wenn die Betriebsratskörperschaften genauso wie die zuständigen Gewerkschaften mehr wie eins thematisieren, dass die Kolleginnen sehr wohl dazu imstande sind, auch wenn das manche Funktionärinnen oder auch Hauptamtliche nicht glauben wollen, dass die Kolleginnen sehr wohl dazu imstande sind, mehr als nur ein Thema, sprich mehr als nur Prozentzahlen im Kopf zu behalten.
Da bin ich voll bei dir, weil wovon ich spreche, ist Wahrnehmungen und was wird von der Belegschaft wahrgenommen, wie ist daher auch der Wissens- und der Bildungsstand. Und da nehme ich gerade im Bereich Handel wahr, dass da weg von dem Betriebsratsgremium in die Basis relativ wenig Wissen da ist. Und es ist doch die größte Arbeitnehmerinnengruppe, die wir derzeit haben. Und das ist ein sehr spannender Bereich, vor allem, weil wir voriges Jahr, aber das kommt später, sehr kämpferisch waren und einen Bewusstseinsschub hatten und man dieses Jahr das Gefühl hat, es wird weniger oder stagniert.
Aber weil du gerade die mediale Begleitung unserer Kämpfe, unserer Konflikte ansprichst, die ist in meiner Wahrnehmung die letzten 2-3 Jahre besser geworden. Ja, also wenn wir also spätestens im KV Herbst-Winter 2021, ihr wisst, die Corona-Pandemie, damals die Gewerkschaft wieder mit den Privatkrankenanstalten, Ordenskrankenhäusern recht früh, also früher als ursprünglich, die wären grundsätzlich erst in der Frühjahrslohnrunde mit dabei gewesen, haben allerdings dann aufgrund auch der steigenden Inflation und der hohen Belastung der Kolleginnen und Kollegen in den Spitälern, ist die wieder damals, haben die KV-Verhandlungen fortzogen um 3 Monate und sind... Und da, spätestens da, hat in meiner Wahrnehmung ein bisschen so die mediale Berichterstattung gedreht. Also wo es dann vorher immer geheißen hat, ja, die Gewerkschaften fordern schon wieder und völlig überzogen und quasi, also ja. Ähnlich wie du es gerade angesprochen hast, Ella. Aber als es plötzlich um die Heldinnen der Pandemie ging, da hat meines Erachtens die mediale Berichterstattung gedreht, eben wie schon angesprochen, und sie haben für uns als Arbeitnehmerinnen begonnen zu schreiben. Und das hat sich meines Erachtens auch bis in den letzten KV-Herbst mitgezogen.
Also bis in diesen, meinst du?
Nein, letztes Jahr, 23/24, wo man ja mehr oder weniger zeitgleich SWÖ, die Metaller und der Handel mehr oder weniger zeitgleich Arbeitskämpfe haben ausfechten müssen. Und selbst da war die Berichterstattung zu unseren Gunsten, im Großen und Ganzen. Natürlich gibt es immer wieder ein paar so Idiotenblätter, die da irgendeinen Topfen von überzogenen Forderungen schreiben. Aber so en gros war die Berichterstattung meines Erachtens gut und zu unserem Vorteil.
Ja, und vor allem, sie haben berichtet. Ich habe das Gefühl, dass bei diesen KV-Verhandlungen gerade im Handel extrem wenig berichtet wird. Mir zu wenig. Und was du auch angesprochen hast, dieser Bonus, dass einfach 3 Arbeitnehmerinnengruppen gleichzeitig verhandelt haben, auch wenn sie keine koordinierte Aktion gemacht haben, aber zumindest du hast gleichzeitig diesen Druck gehabt und diesen medialen Spotlight, das ist schon ein super Vorteil. Und dass die Metaller dieses Jahr weggebrochen sind, das merkt man einfach, weil eine gewisse Art von Druck und Drive fehlt. Und ich schätze auch so ein, dass dieser Corona-Bonus, dieser Heldinnen der Arbeit-Bonus, langsam quasi nicht mehr zieht in der reißerischen Medienberichterstattung. Und deswegen, dass alles eben, wenn man ein Journalist ist, kann man sich leicht auf die Position zurückbeziehen. Das ist einfach uninteressant und this is no story. Fadis.
Ich finde ja überhaupt, dass man diese Heldinnen der Krise-Geschichte viel stärker ausspülen hätte sollen, weil das hätte noch auf viel mehr. Natürlich hätte auch der Handel, der ganze Transportbereich, noch weite Teile des Sozial- und Gesundheitsbereichs irgendwie alle gleichzeitig irgendwie auf den Tisch hauen oder auf den Putz hauen und sagen: So, Freunde, irgendwie, wir haben das Land am Rennen gehalten, ihr wisst genau, ohne uns rennt das Land nicht, also wird es Zeit, irgendwie, dass da endlich was passiert, irgendwie. Was für mich oft. Bei dem, über was die Kolleginnen tatsächlich sprechen, für mich ist sehr oft die Frage, und ich spreche da durchaus auch aus eigenem Erleben, wollen wirklich alle in den Gewerkschaften, wollen wirklich alle Betriebsräte und Betriebsrätinnen, dass die Kolleginnen gescheit informiert sind über das, was tatsächlich irgendwie rennt. Ja, weil ich erlebe sehr oft irgendwas, na, das kann ich auf meiner Belegschaft nicht erzählen, weil sonst wir ja dran pressen und wenn sie dann draufkommen, dass wir nicht mit dem, was wir fordern, abschließen, dann können wir doch den Abschluss nicht verkaufen, wo ich mir denke, Alter, wir verkaufen ja gar nichts als Gewerkschaft, sondern das, was man irgendwie als erstes einmal sagen muss, ist prinzipiell Ehrlichkeit. Ja? Und ich glaube, irgendwie zu Ehrlichkeit gehört es die Leute einmal, dass man ihnen klar und deutlich sagt, egal wie gut oder schlecht man verhandelt, einen wirklich guten Abschluss wird es nur geben, wenn die 100.000 oder 10.000, die im jeweiligen Kollektivvertrag drinnen sind, auch selber was tun für ihre Anliegen. Der beste Verhandler und die beste Verhandlerin kann nichts ausholen, wenn es keinen Druck von unten gibt, den die Bosse gespüren.
Die Frage ist auch für mich, also wissen alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte, die verhandeln, was gefordert wird und ist das auch in ihrem Sinne? Ne? Aber da kommen wir wahrscheinlich eh noch später drauf zurück. Ne?
Die das verhandeln also, wahrscheinlich schon, aber wissen es überhaupt alle Betriebsrätinnen, die nicht im Verhandlungsteam sind, was ja im Regelfall die riesengroße Mehrheit ist. Ja.
Das habe ich gemeint, also, da kann ich mit Fug und Recht sagen, informiert werden sie. Ja, also die entsprechenden Mails über den Verhandlungsstand nach jeder Runde gingen an alle Betriebsrätinnen aus den relevanten oder aus dem jeweiligen Bereich, werden informiert. Es gibt regelmäßig nach jeder Verhandlungsrunde diese KV-Updates heißen die. Wenn Sie wollen, können Sie sich informieren. Aber also, ob Sie es tun, das ist dann wieder die andere Frage, weil das, was du angesprochen hast, Axel, kommt nicht von ungefähr.
Also zum Glück gehen diese Mails an alle Betriebsräte raus. Und nicht nur an die Vorsitzenden und die Stellvertreter, weil das in manchen Gremien, in manchen Konstellationen auch problematisch sein kann, nicht muss, aber sein kann, dass da die Information also einfach zum Halten kommt und nicht weitergegeben wird. Das finde ich schon sehr gut. Trotzdem habe ich jetzt persönlich zwei unterschiedliche Quellen zu den jetzigen KV-Verhandlungen und da klingen Geschichten schon anders. Und da habe ich aber immer wieder die Verschwiegenheit, dass ich die andere Geschichte nicht weitergeben darf, die vielleicht aber auch die wäre, die sowohl Emotionen kreiert in der Basis als auch der Wahrheit, die du gesagt hast, ein bisschen mehr entspricht und weniger das Verkaufen angeht. Und das ist halt eine taktische, politische Frage, die man sich stellen muss, ob man nicht der Wahrheit mehr verpflichtet ist als dem Verkaufen.
Also ich hab im Verlauf der Jahre beide Seiten kennengelernt und ich muss sagen, irgendwie in die Jahre, irgendwie, wo ich nicht in einem Verhandlungsteam war, habe ich so viel weniger gewusst irgendwie. Also diese Infos reichen nicht. Da braucht man wenigstens Veranstaltungen, wo ernsthaft berichtet wird, wo man auch Nachfragen stellen kann irgendwie. Weil in die Infos steht oft 10% von dem drin irgendwie, was tatsächlich Sache ist, geschweige denn das, was über einen Ablauf steht irgendwie. Und es stehen dann in die Infos nie die dummen Argumente drinnen, die von manchen kommen auf beiden Seiten.
Du hast doch manchmal die Forderung von der Basis nach Open Doors bei den Verhandlungen, was natürlich ein spannender Ansatz ist, den man diskutieren muss.
Es hat zum Beispiel in Deutschland haben das die Kolleginnen von der Verdi bei der Charité in Berlin gemacht, bei einem Kollektivvertrag, wo es um einen Personalschlüssel gegangen ist, dass sie zum Beispiel das kleine Verhandlungsteam abgeschafft haben. Es hat nur mehr einen Sprecher oder eine Sprecherin gegeben und es ist das ganze Verhandlungsteam da gesessen und hat zugehört, wie der die Botschaften, die Bosse übergeben hat und dann sind die Botschaften zurückgekommen. Das haben alle gehört, dann ist wieder im großen Gremium diskutiert worden und erst dann hat es wieder eine Rückmeldung gegeben an die Arbeitgeber, weil erfahrungsgemäß spielen oft kleine Teams eine eigene Rolle irgendwie, die selten mit dem übereinstimmt, was im großen Team dann berichtet wird.
Das heißt, mit Open Doors ist gemeint, dass jeder Betriebsrat, jede Betriebsrätin da teilnehmen kann bei den Verhandlungen.
Da gibt es verschiedene Ansätze. Mhm. Also ich habe in meinem Betriebsratsgremium einen Ansatz, einen Kollegen, der sogar fordert, dass man es komplett öffentlich macht. Das sind Dinge, die man einfach auch mal offen diskutieren kann. Ob sie vernünftig sind, ist die Frage.
Also ich persönlich wäre totaler Fan von Livestreams, weil allein dann taten sich schon mal die Bosse viele Frechheiten überhaupt nicht zu sagen trauen. Das wird Verhandlungssituationen komplett verändern. Oder wenn sie irgendwer doch hinreißen lässt, solche Blödheiten zu sagen, dann hast du wahrscheinlich am nächsten Tag tatsächlich eine Branche, die steht. Und dann schauen wir uns einmal an, was passiert bei Kollektivvertragsverhandlungen. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, das war der erste Teil von unserer vierteiligen Serie zu den Kollektivvertragsverhandlungen im Jahre 2024 oder im Herbst 2024, muss ich präzise sagen, weil es ja nicht die ersten sind. Die sogenannte Herbstlohnrunde. Im nächsten Teil werden wir uns ein bisschen ausführlicher mit ein paar konkreten Kollektivverträgen beschäftigen. Falls euch unser Podcast gefallen hat, lasst uns das wissen, hinterlasst uns einen Kommentar auf unserer Website auf widerstand.at oder schreibt uns an kontakt@widerstand.at. Wenn euch besonders gut gefallen hat, was uns am allermeisten gefreut, verbreitet es weiter. Ihr findet unseren Podcast auf unsere ganzen Social Media, ihr findet ihn auf die sogenannten Podcatcher oder auch direkt auf unserer Website. Und damit verbleiben wir wie immer mit einem kämpferischen, passend zu den Kollektivvertragsverhandlungen, auf Widerstand.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.